So, guten Morgen, liebe Geschwister und Besucher, Gäste. Lasst uns, bevor wir zur Predigt kommen, noch kurz miteinander beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, wir möchten uns jetzt unter die Autorität deines Wortes stellen und bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist bewirkt, die Wirkung deines Wortes in unserem Leben entfaltest. Hilf du, dass wir wirklich das tun, was du uns von uns möchtest, dass wir das glauben, dass du möchtest, dass wir das glauben sollen. Hilf du uns dazu und bitten dich, dass du uns unsere blinden Flecken aufdeckst. Schenk du die Gnade dazu. Amen. So, das letzte Mal, als wir nachgedacht haben über diese ungewöhnliche Reise, die Paulus macht, auch zweite Missionsreise genannt, waren wir angekommen in Thessalonich. Paulus und seine Mitarbeiter waren in Thessalonich angekommen, in der Hauptstadt von Mazedonien oder Makedonien, je nachdem, wie man es gerne aussprechen möchte, könnt ihr euch aussuchen. Ja, könnt ihr euch noch erinnern, wo er zuerst hinging, als er dorthin kam? Weiß das noch jemand? Was macht Paulus, wenn er in eine neue Stadt kommt? Was sucht er? Genau, in die Synagoge. Ja, das Heil muss zuerst den Juden gebracht werden. Wenn das getan ist, dann kommen alle anderen dran. Das ist die göttliche Ordnung gewesen, nach der er vorgegangen ist. Und während drei Sabbaten bekommt er tatsächlich Gelegenheit, in der Synagoge in Thessalonich das Evangelium zu entfalten, den Leuten vom Alten Testament her zu zeigen, dass Jesus Christus der Messias ist, auf den sie warten. Dass der Messias gekommen ist, dass er gestorben und auferstanden ist, in den Himmel gefahren, und dass er wiederkommen wird. Dass alles genau so geschehen ist, wie im Alten Testament vorausgesagt. Und wir lasen dann in Apostelgeschichte 17, ihr könnt schon mal dorthin wandern, in eurer Bibel, wenn ihr eine dabei habt. Da lasen wir das letzte Mal, und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Es ist also eine gemischte Gruppe aus Juden und Griechen, die zum Glauben kommen. Doch was ist mit den anderen? Die nicht zum Glauben kommen, was passiert mit denen? Wir werden heute, so Gott will, uns mit der Frage beschäftigen, wie mit dem Wort Gottes umgegangen wird. Und lasst uns jetzt die Folge lesen von dem Text, den wir das letzte Mal behandelt haben, oder der, wo ich hoffe, dass der uns behandelt hat. Und zwar Apostelgeschichte 17, 5 bis 15. Ich hoffe, ihr habt den Finger schon drin. Da heißt es, aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, da haben wir sie jetzt, diese Leute, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzten, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen. Und doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort, damit er bis zum Meer hinziehe. Silas und Timotheus aber blieben dort zurück. Die nun, welche den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Nachdem sie den Auftrag an Silas und Timotheus empfangen hatten, dass sie so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, zogen sie fort. Was wir hier sehen, zeigt uns drei Arten, wie Menschen mit dem Wort Gottes umgehen. Das erste, was wir sehen in Versen 5 bis 9, ist, das Wort, dem Wort wird nicht geglaubt. Das zweite, das wir sehen, ihr werdet jetzt bemerken, das ist eine Überlappung. Vers 7, das Wort wird geliebt. Das dritte, das wir sehen, das sind die Verse 10 bis 15, mit dem Wort wird geprüft. Kommen wir zum ersten, in Versen 5 bis 10, dem Wort wird nicht geglaubt. Wir haben gelesen, dass etliche von ihnen, das sind die Juden der Synagoge, dass sie überzeugt wurden. Aber eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen, sowie nicht wenige, also viele, mit anderen Worten, der vornehmsten Frauen. Das ist ein Gegensatz. Etliche ist schon mal nicht so schlecht. Ne? Etlich, wenn wir von etlichen reden, dann sind es einige. Aber eine große Menge ist dann doch noch mal mehr. Ja, das sind so zwei Gegensätze. Hier haben wir eine mittelgroße Schar und hier haben wir eine ganz große Schar. Also in Thessalonich sind einige Juden zum Glauben gekommen, viele Griechen. Aber was ist mit den anderen? Von ihnen heißt es, dass sie sich weigerten zu glauben. Und was bedeutet das? Ihnen wurde klar vor Augen geführt, dass nur Jesus Christus der Messias sein kann. Nur er ist derjenige, der Erlösung, Rettung von Sünde und von Gericht bringt. Sie hatten das Alte Testament vor Augen. Sie haben es jeden Samstag, jeden Sabbat vor Augen gehabt, mindestens. Und da wurde ihnen das bezeugt. Das Alte Testament weist auf Jesus Christus hin. Aber sie weigerten sich, das anzuerkennen. Die Bibel nennt das Unglaube. Unglaube ist nicht, dass man gar nichts glaubt, sondern Unglaube wird im Neuen Testament bezeichnet als das nicht an diese Wahrheit glauben. Nicht auf Jesus Christus vertrauen, auf ihn allein zur Vergebung der Sünden. Und im Neuen Testament lernen wir auch, dass Gott den Glauben, beziehungsweise die Buße, die Umkehr, nicht das Ableisten von irgendwelchen Sachen, die man auferlegt kriegt, das ist nicht Buße, sondern die Umkehr, die aus dem Glauben kommt, eine logische Folge des Glaubens ist, dass die allen Menschen geboten ist. In der Apostelgeschichte 17, Vers 30, also im selben Kapitel, sagt Paulus zu den Athenern, dass Gott allen Menschen überall gebietet, Buße zu tun, umzukehren. Wenn ein Mensch nicht dem Wort Gottes glaubt, dann ist er nicht ein Opfer von irgendwas. Oh, der Arme, der konnte ja nicht anders. Nein, die Bibel sagt, dann ist das ungehorsam. Und so kann Lukas hier sprechen von den Glauben verweigern. Lukas sagt auch in Apostelgeschichte 6, Vers 7, also Lukas ist der, der das geschrieben hat, der es aufgeschrieben hat, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Du bist dem Glauben gehorsam, wenn du auf Jesus Christus allein vertraust. Nicht auf das, was du so leisten kannst, wie gut du bist, wie oft du dies und jenes getan hast. In der Hoffnung, na, dass sich meine guten, meine schlechten Sachen so ein bisschen ausgleichen. Nein, Glaube ist das Gebot. Glaube allein. Glaube rettet. Du bist dem Glauben gehorsam, wenn du auf Jesus Christus vertraust. Auf ihn allein. Du bist dem Ungehorsam, wenn du ihn ablehnst. Wenn du den Glauben verweigerst. Wir sehen hier in der Weigerung, Jesus Christus als Herrn und Retter anzuerkennen, so eine Art Wasserscheide. Ne? Ihr kennt das, ich glaube, auf der Schwäbischen Alb haben wir eine. Ne? Dann gibt es, ich denke, in Frankreich gibt es auch eine. Ne? Alles, auf, was auf der einen Seite von der Wasserscheide als Regen runterkommt, das fließt in die Rhone. Und alles, was auf der anderen Seite hinkommt, das fließt, glaube ich, in den Rhein. Und von da dann entweder in die Nordsee und ja, und so weiter und so fort. Und hier sehen wir, es fängt an, die Wasserscheide. Es geht jetzt Richtung Unglaube bei diesen Leuten, weg von Jesus Christus. Bei dieser Weigerung zu glauben. Es ist nicht klar, wie lange nach den drei Sabbaten, während der Paulus in der Synagoge da lehren durfte, er dann noch in Thessalonich war. Aber die Aussage in Vers 4 ist, dass die Gläubigen sich Paulus und Silas anschlossen. Das beinhaltet höchstwahrscheinlich nicht nur, dass sie ihrer Lehre folgten, sondern dass sie ihnen auch zu einem anderen Ort folgten. Und wahrscheinlich ist es, dass sie ihnen folgten und sich im Haus des Jason, nicht Jason, ja. Deutschland ist es Jason. Da haben sie sich versammelt. Und dort wurden sie weiter im Evangelium unterwiesen. Und jetzt stellt euch mal vor, wie am nächsten Sabbat die Schar der Besucher in der Synagoge geschrumpft ist. Überall leere Plätze. Ach du liebe Zeit, was ist hier los? Die ganzen Wohlhabenden, auch nicht die ganzen, weiß ich nicht, das, aber es sagt einige der Wohlhabenden, nicht wenige der Wohlhabenden, gottesfürchtigen griechischen Frauen. Die haben einen Großteil, das weiß man heute, auch an der Finanzierung des jüdischen Lebens und der Synagoge geleistet. Die haben da, die waren als Sponsoren auch da. Und damals die Frauen in Mazedonien, die vornehmen Frauen, von denen hier die Rede ist, die hatten schon eine ganze Menge zu sagen. Es ist also nicht so, dass es nur die Heimchen am Herd waren, sondern es waren wirklich Frauen, die auch was zu sagen hatten. So, Menschen weg, Geld weg, keine Sponsoren mehr oder nur noch weniger. Tja. Und so wird aus dem Verweigern des Glaubens auch noch Neid. Der Unglaube im menschlichen Herzen bleibt nie allein. Wenn der Mensch den Glauben verweigert, dann kommt daraus mehr Sünde hervor. In dem Fall ist es der Neid. Boah, die da drüben, die versammeln sich dann im Haus. Was machen die da? Kann doch nicht so besonders sein, was da passiert. Wir hatten es doch immer gut bei uns. Und die haben so viel Zulauf, da kommen immer wieder Leute dazu. Aus dem Neid kommt der Zorn im Herzen. Und der Zorn sucht Verbündete. Ich denke, wir haben alle schon diese Erfahrung gemacht. Der Zorn sucht Verbündete. Wenn jemand Unmut hat, Groll hat, Zorn, auch in der Gemeinde. Ich bin sauer auf jemanden, der ist mir auf den Schlips getreten, in irgendeiner Weise. Dann suche ich quasi ohne jede Überlegung jemanden, der mich irgendwie unterstützt, der ins selbe Horn tutet. Es fühlt sich so viel besser an, wenn man Verbündeten hat, der auch mit mir zusammen zornig ist. Auf irgendjemanden. Zorn bleibt meistens nicht gern alleine. Man möchte sich nicht gern alleine unverstanden, bitter und übergangen und verleumdet fühlen, was auch immer man sich fühlen will. Ja, das macht man lieber in Gemeinschaft. So, diese Leute hier allerdings suchen sich nicht gerade Verbündete von ihresgleichen, sondern boshafte Leute vom Straßenpöbel. Wortwörtlich übersetzt, boshafte Marktleute. Das waren die Leute, die auf dem Marktplatz rumgehangen sind. Ja, wir würden vielleicht heute solche Leute am ZOB finden, ja, oder irgendwo so, wo Leute halt rumgammeln, ja, oder an irgendwelchen Tankstellen, die immer so hinter der Tankstelle sitzen, eine Bierdose nach der anderen leeren. So die Leute, die nichts zu tun haben, ob die jetzt so besonders boshaft sind, weiß ich nicht. Heute wäre man wahrscheinlich besser beraten, wenn man irgendwelche sogenannten Wutbürger finden könnte. Also Leute, deren Temperament leicht erregbar ist und die sich gerne aufhetzen lassen. Ja, Leute, die vielleicht auch zugänglich sind für irgendwelche Verschwörungstheorien, dass die da oben oder die da sonst wo, dass die was ganz Schlimmes machen und da muss man gegen vorgehen. Leute, die permanent eine Menge Wut im Bauch haben. In diesem Fall wahrscheinlich so Leute am Rande der Kriminalität. Leute, die gut einsetzbar sind für jede Art von Krawall. Und so wird die Volksmenge in Thessalonich aufgehetzt. Und jetzt sehen wir, wie aus dem Unglauben Neid, aus dem Neid Zorn und dann aus dem Zorn schließlich die Lüge hervorkommt, nämlich Verleumdung. Was ist Lüge? Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen und doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Der ist ja ein Körnchen Wahrheit dran. Die Christen haben geglaubt, dass Jesus Christus König ist. Aber sie waren keine Umstürzler. Sie haben nicht geglaubt, dass man eine Revolution machen muss. Dass der Kaiser in Rom, Kaiser Claudius zu dieser Zeit, vom Thron runtergestoßen werden sollte. Das haben sie nicht geglaubt und auch nicht verkündigt. Und auch heute, wir sind keine politischen Revolutionäre. Das Einzige, das wir möchten, das revolutioniert wird, das sind die Herzen der Menschen. Ne? Die Leute, die mit Daimler zu tun haben hier unter uns, sind einige, die wissen vielleicht, was Revolutions bedeutet im Automobilbereich, ne? Die Umdrehungen. Revs, wir reden immer von Revs. Das ist so viele Revs per Minute, so und so viele Umdrehungen pro Minute. Ja? Wir wollen, dass es umgedreht wird, radikal, das Herz des Menschen. Aber wir wollen keine Regierung stürzen. Das ist ja Quatsch. Nun, wie konnte man die thessalonische, oder die thessalische, heißt es glaube ich korrekt, Bevölkerung so aufhetzen? Es ging ziemlich einfach. Man musste den wunden Punkt finden und der war nämlich, dass Thessalonich war eine freie Stadt, die ihre eigenen Politarchen, Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, verwendet hier auch im Grundtext genau den richtigen Ausdruck für diese Stadtobersten in Thessalonich. Sie nannten sich Politarchen, es gab glaube ich 4 oder 5 davon. Und die durften von den Thessalonichern frei bestimmt werden. Und so war Thessalonich relativ frei von römischer Einmischung. Die durften ihr eigenes Ding machen. Die Römer hielten sich also ziemlich zurück. Der bekannte Politiker Cicero, also einige Zeit vorher, ne, das war zur Zeit von Julius Caesar, der berichtet, dass wenn er geschäftlich nach Thessalonich musste, was ab und zu wohl vorkam, dass er am liebsten nur nachts dorthin reiste und dann wieder außerhalb übernachtete, weil die Thessalonicher konnten Römer überhaupt nicht ausstehen. Er sagt, die sind so unangenehm im Umgang, die mögen uns Römer nicht, dann komme ich nachts hin, mache das, was ich zu machen habe und gehe wieder. So, und diese Leute, diese Thessalonicher, diese Stadtbewohner, was sie auf keinen Fall wollen, ist, dass da jetzt mehr Römer kommen. Wenn die Römer hören, da ist Revolution im Gange, ja, wir kennen das von vor ein paar Jahrzehnten, gab es das ja in 1968 in Tschechoslowakei. Da gab es ein paar Veränderungen. Ja, und die Sowjets sind gleich mit Panzern gekommen. Das gleiche 1956 in Ungarn. Schon waren die Russen da mit Panzern. Und das wollte man damals nicht, dass die Römer jetzt kommen. Sie wollten ihr Ding weitermachen. Und wenn jetzt hier Revolution angesagt ist und die Römer hören das, dann kommen die vielleicht nicht mit Panzern, aber mit anderen Dingen und sorgen dafür Ruhe auf ihre Art, auf die römische Art. Und deswegen, das wollen sie auf jeden Fall verhindern, dass da Unruhe kommt. Gemessen an dem ist die Reaktion der Politarchen, der Obersten, doch relativ milde noch. Sie verlangen, dass Jason dafür bürgt, dass die sogenannten Unruhestifter verschwinden. Und vermutlich galt diese Regelung, dass sie die Stadt dann verlassen mussten, dass Jason dafür bürgen musste, bis zum Ende ihrer Regierungszeit, also noch einige Jahre. Doch es ist wahrscheinlich diese Verleumdung der ungläubigen Volksgenossen des Paulus, die ihn bewog, an die Thessalonicher wenig später zu schreiben: Darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Jetzt habe ich mir vergessen, die Referenz aufzuschreiben, ist irgendwo im ersten Thessalonischer Brief. Was sollen wir daraus für eine Anwendung ableiten? Wenn du das Evangelium gehört hast, wenn du gehört hast, dass Jesus Christus der einzige Retter ist für Menschen, die Erlösung brauchen, also praktisch für jeden. Jeder, der vor Gott steht mit seiner Sünde. Wenn du das Evangelium gehört hast und dich weigerst, an Jesus Christus zu glauben, zur Vergebung deiner Sünden, dann ist die Alternative dazu nur die, dass es weiter bergab geht. Glauben oder nicht glauben, das ist eine Wasserscheide, eine Weggabelung. Bei den Leuten damals kam aus dem Unglauben Neid, aus dem Neid Zorn, aus dem Zorn Lüge. Das muss nicht immer so dramatisch aussehen, wie bei den Leuten damals. Darum heute, wenn du die Botschaft hörst, dass Jesus Christus für Sünder gekommen ist, dann verstocke dein Herz nicht. Es gibt keine neutrale Mittelposition. Es gibt eine Weggabelung nach rechts oder nach links. Es gibt nur ein Leben mit oder ohne Jesus Christus. Ein wunderschöner Kontrast, das ist zweitens, das Wort wird auch geliebt. Vers 7. Auf die Gläubigen in Thessalonich möchte ich hier nur kurz eingehen. Wir hatten ja schon gesehen, dass der Schlüsselvers hierzu der Vers 4 war. Etliche, brumm ich oder brummt das Mikro? Mikro, gut. Ja, ich habe auch gefrühstückt, also der Bauch kann es nicht sein. Also, wir hatten schon gesehen, dass der Schlüsselvers der Vers 4 war. Etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Und es war Jason, der sie dann aufnahm. Und die Verfolger, die wussten das ja, die wussten gleich, wo sie gucken mussten, dass auch Paulus und Silas dort gewesen sein mussten. Es war vermutlich eine Hausgemeinde in diesem Haus von Jason. Was war die Attraktion dieser Gemeinde? Hatten die ein tolles Programm für Kinder, für Jugend und naja, halt das, was so eine aktuelle evangelikale Gemeinde hat. Nichts dagegen. Ich kritisiere das nicht. Aber ist es das, was das attraktiv gemacht hat, in einer Umgebung, die dazu neigt, Christen zu verfolgen? Was machte die Gemeinde so anziehend? Es war das Wort Gottes, das dort verkündigt und angenommen wurde. Paulus schreibt diesen Leuten später in 1. Thessalonicher 1, 6 bis 8. Er sagt: Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Achaia, das ist ganz unten, der südliche Teil von Griechenland. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall, in der ganzen Mittelmeerregion, könnte man sagen, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Dann in 1. Thessalonicher 2, Vers 13 schreibt er auch an diese Leute: Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Wie würde uns das verändern? Jeden Einzelnen von uns und unser Gemeindeleben. Wenn wir wirklich die Gemeinschaft oder dem Wort Gottes so hoch bewerten würden, wie diese Babychristen von Thessalonich. Wie wenig würden uns dann Äußerlichkeiten bedeuten? Nichts gegen Äußerlichkeiten, nichts gegen Programme, auch die sind schön und wunderbar. Ich habe auch nichts gegen Verpackung, schönes Geschenkpapier an Weihnachten. Aber das Entscheidende ist ja nicht das Geschenkpapier, sondern das, was drin ist, oder? Also zumindest mir geht es so. Vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt: Oh, so wunderbar, wunderschöne Christbaumkugeln. Oh, guck mal da, Nikolaus, ach, wie süß. Ach, ich mag es gar nicht auspacken. Hallo, das Entscheidende ist drinnen. Der Inhalt ist entscheidend, das Wort. Was bedeutet uns das Wort? Lasst uns wirklich danach ausstrecken. Wie würde das unsere Gespräche verändern, wenn uns das Wort mehr wert wäre? Lasst uns ausstrecken danach, nach dem, was der Schreiber von Psalm 119 sagt in Vers 20. Dass wir das von ganzem Herzen sagen können: Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Wenn das so wäre, dann würde nie wieder die Frage gestellt werden: Oh, noch eine Andacht. Warum muss man denn da noch eine Predigt reinpacken? Oh, immer Bibel. Kann man nicht einfach ein bisschen... Nein, das würde uns verändern von innen. Es würde das Gemeindeleben beleben. Und vielleicht würden wir... Das ist keine Anklage. Eine Anregung, ein Wunsch. Und vielleicht würden wir dann am Mittwochabend nicht nur mit 10 Männern hier sitzen. Wenn das Wort, wenn ein Hunger da wäre nach dem Wort. Ja, aber da passiert jetzt nicht, da ist kein geistliches Feuerwerk, was da passiert. Ja, vielleicht würde es eins, wenn der Hunger da wäre. Vielleicht würde es dann eine andere Gestalt gewinnen. Möge der Herr uns das schenken, dass diese Art von neuem Leben einkehrt, dass ein Hunger nach dem Wort kommt. Und wirklich jeder würde zu einem Hauskreis gehen oder in die Bibelstunde gehen, wo das Wort erforscht wird. Wo man gemeinsam darum ringt, die Bedeutung eines Textes zu erfassen, auf das Leben anzuwenden und es zu leben. Paulus und seine Freunde müssen schnell ihre Sachen packen, es waren nicht viele vermutlich, und werden nach Beröa gebracht. Sie werden gebracht dorthin. Das ist jetzt nicht unbedingt der Ort, den sie sich ausgesucht haben. Es wird vermutet, dass Paulus eigentlich vorhatte, Griechenland zu durchqueren und über die Adria nach Rom zu kommen. In dem Moment gab es ja noch die Bestimmung, dass Juden nicht nach Rom rein durften von Kaiser Claudius, aber vielleicht wäre es dann soweit gewesen, wenn. So, darf ich jetzt, haben wir die Landkarte bereit? Hallo? Die Landkarte, haben wir die gerade? Nee? Okay, egal. Naja, also ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen, ein bisschen südwestlich von Thessalonich ist Beröa. Und wir hatten schon gesehen, Thessalonich liegt ja an der Via Ignatia, das war die damalige Handelsstraße. Also man könnte sagen, so die A8, so eine Autobahn, da war richtig was geboten. Da mussten Güter rauf und runter transportiert werden. Da kamen viele Leute vorbei aus allen möglichen Ländern des Römischen Reiches. Und Beröa war etwas ab vom Schuss. Und jetzt kommt er nach Beröa und das bringt uns zu drittens. Mit dem Wort wird geprüft, die Verse 10 bis 15. Wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass Paulus dort nicht hin wollte. Es ist tatsächlich keine Weltmetropole. Es war eher eine beschauliche Stadt. Schön, aber naja, nicht viel los. Das große Leben fand eben in Thessalonich statt. Um nochmal Cicero zu zitieren, er nannte Beröa einmal eine Abseitsstadt. Also abseits ist jetzt nicht so das Angesagteste. Ne? Doch man konnte Paulus hinbringen, wo er wollte. Das Erste, wo er hinging, war immer die Synagoge. Und das macht er auch hier. Und jetzt kommt die Besonderheit, für die Beröa unter Gläubigen, unter Christen bekannt geworden ist. Vers 11. Diese aber, das sind die Juden gemeint in der Synagoge, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Diese Juden werden edler gesinnt genannt. Nun, was bedeutet das? Sie brachten einfach die richtige Einstellung mit, um das Evangelium aufzunehmen. Sie prüften die neue Botschaft, die Paulus brachte, an dem, was sie bereits hatten und kannten, nämlich die heiligen Schriften des Alten Testaments. Das war ja damals die Bibel, es gab ja noch nicht mehr. Der Rest musste erst aufgeschrieben werden. Und das war etwas, das sehr zuverlässig war. Das war der feste Grund, auf dem sie standen. Ich weiß gar nicht, wie viele Bibelschulen, christliche Werke, paragemeindliche Organisationen und was auch immer, auch Gemeinden sich nach Beröa benannt haben, wegen diesem einen Vers. Ja, aber wie oft kleben Gläubige sich selbst gerne das Etikett Beröa an und machen dann genau das Gegenteil von dem, was diese noch nicht wiedergeborenen Juden taten. Was taten sie? Sie nahmen die Schriften des Alten Testaments und verglichen das, was sie dort fanden, Tag um Tag. Hier steht wirklich täglich mit dem, was Paulus ihnen predigte. Und sicher waren diese Juden auch von ihrer Prägung her nicht anders als andere. Wie kommen wir denn auf den Gedanken, dass die jetzt ein anderes Judentum gehabt hätten als die anderen? Auch sie hatten diese ganzen rabbinischen Verordnungen und Gesetze und das, was obendrauf gekommen war noch, außer der Bibel, das kannten sie alles, das verfolgten sie alles, das war ihr Leben. Auch diese Juden waren von ihrer Prägung her nicht anders als andere. Sie hatten auch den ganzen Ballast mitbekommen. Man hat es ihnen eingeimpft von klein auf. Und wenn du in diesem Land aufgewachsen bist oder in diesem Kontinent, dann hast du auch von klein auf ein Denksystem mitbekommen. Das variiert, je nachdem, wo man herkommt, ein bisschen. In der Schule wird dir beigebracht, dass all das, was du um dich herum siehst, letztendlich ja Zufall ist. Ja, da haben sich irgendwelche Atome miteinander zufällig angefreundet und zu Molekülen verbunden und die Molekülen zu was anderem. Und wupp, da war aber Leben. Ja, über viele Millionen Jahre, wie auch immer. Dann, was wird uns noch beigebracht? Was sagt die Gesellschaft? Sei tolerant zu anderen. Lass andere im Rahmen der aktuellen Gesetzgebung das tun, was sie wollen, solange sie dich in Ruhe lassen. Leben und leben lassen. Halte dich fern von allen Extremen, egal welcher Couleur. Gott, so sagen sie, ist entweder nicht existent, das sagen einige. Andere sagen, ja, es gibt schon einen Gott, aber der mischt sich nicht wirklich in unsere Tagesgeschäfte ein. Klar, es gibt auch in unserem Land, auch in unserer Kultur, religiöse Menschen, die sind halt dann religiös geprägt. Aber auf irgendeine Weise geprägt sind wir alle. Diese Leute hier, die waren auch religiös geprägt. Nicht nur vom Alten Testament, auch von all dem, was obendrauf gesetzt wurde. So, ach ja, und es wird uns auch noch gesagt, Gott glaubt an das Gute in dir und im Kern ist jeder Mensch gut. Ja, und jetzt kommen die Christen daher und sagen was ganz anderes. Nein, alle Menschen sind seit dem Sündenfall von Adam und Eva schlecht, brauchen Vergebung, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Und selbst wenn ein Mensch sich im Rahmen der aktuellen Gesetze bewegt, heißt es noch lange nicht, dass er vor Gott als gerecht dasteht. Tja. Und jeder Mensch wird einmal vor diesem Gott stehen und Rede und Antwort stehen müssen. Nun nicht anhand der aktuellen Gesetzgebung, sondern anhand von Gottes ewigem Gesetz. Dazu gehören die 10 Gebote zum Beispiel. Oder das, was der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt. Da wird unser Herz geprüft. Doch dieser heilige Gott ist auch gnädig und er hat einen Retter geschickt für solche, die nichts zu bringen haben, die zugeben müssen, ich habe gegen alle Gebote verstoßen. Jesus Christus, Gott und Mensch zugleich. Und er hat die Schuld von solchen Menschen wie dir und mir ihm zugerechnet, auf ihn gelegt. Du kannst von dem heiligen Gott, von dem gerechten und heiligen Gott gerecht gesprochen werden, so wie du bist, wenn du auf Jesus Christus vertraust, auf ihn allein. Nicht auf das, was du tust, was du kannst, was du bist, sondern allein auf ihn. So, das widerspricht all dem, was unsere Gesellschaft uns als Prägung mitgibt. Ja, unsere Gesetzgebung zum Beispiel beruht irgendwie auf den 10 Geboten, aber trotzdem, Das hilft uns nicht. Aber wie kannst du wissen, dass es wirklich stimmt, was ich jetzt gerade sage? Was nicht nur ich sage, was Christen in aller Welt sagen. Dass wirklich Jesus Christus allein die Rettung ist. Wie kannst du das wissen? Mach das, was die Leute in Beröa gemacht haben. Schau in deine Bibel rein. Lies es, bitte, Herr, schenk mir Licht. Schenk mir dein Licht, dass ich sehen kann, was du da sagst, dass ich das verstehe. Lies die Bibel und prüf es nach. Du hast keine andere Chance, als das, was jemand sagt, am ewigen Wort Gottes zu prüfen. Sei edler gesinnt, auch du, als die Leute in Thessalonich, die es einfach rundweg abgelehnt haben. Sie sind sehenden Auges davor gestanden. Sie haben es abgelehnt. Und prüfe täglich, ob das stimmt, was wir erzählen in dieser Gemeinde. Prüfe es in der Bibel und bitte Gott, dass er dir sein Licht schenkt. Er wird es tun, du wirst es erfahren. Doch was ist mit den anderen, die schon an Jesus Christus glauben? Wir haben in gewisser Weise auch Ähnlichkeit mit diesen Juden in Beröa, wir, die wir schon an Jesus Christus gläubig sind, bei allen Unterschieden. Es gibt keinen Christen, der in seinem Glauben ohne eine bestimmte Glaubenstradition aufwächst. Ohne ein Glaubenssystem. Wir sind in aller Regel zunächst einmal von der Gemeinde geprägt, wo wir zum Glauben gekommen sind. Oder groß geworden sind. Später werden wir vielleicht noch von irgendwelchen Lieblingspredigern geprägt. Wir hören uns die Predigten an und nochmal, nochmal, nochmal. Dann lesen wir noch ein paar Bücher. Und das prägt so unsere Gedanken. Die Leute, denen wir zuhören, wenn jetzt einer keine MP3s hört oder Kassetten oder was auch immer. Nun, es gibt auch Leute, die uns umgeben, die uns prägen. Mit denen wir uns unterhalten gerne. Und so fügt sich in unserem Kopf fast unmerklich ein theologisches System zusammen. Wir mögen vielleicht das Wort Theologie nicht, das klingt so wissenschaftlich, so universitär. Ja, aber es ist letztlich eine Theologie in unserem Kopf, ein theologisches System. Ein System über die Lehre über Gott, bewusst oder unbewusst. Wir bekommen ein eigenes Verständnis von Gott, von Christus, von der Schrift, von Sünde, von verschiedenen Aspekten der Errettung, von der Gemeindeform, von der Taufe, vom Abendmahl, von der Gemeinde, von endzeitlichen Fragen. Und wir lesen die Schrift dann immer durch unsere eigene theologische Brille, die wir uns erarbeitet haben, bewusst oder unbewusst. Das ist auch weiter nicht schlimm. Auch die Juden in Beröa hatten eine solche imaginäre, virtuelle, könnte man sagen, Brille. Tragisch wird es nur, wenn wir unsere Brille des Verständnisses mit der Heiligen Schrift selbst verwechseln. Dann wird es schwierig. Und diese Brille zum Prüfkriterium machen, dass meine Prägung, das, was ich erfahren und gelernt habe, dass das gleichbedeutend mit dem ist, was die Schrift sagt. Außerhalb des Kerns des Evangeliums natürlich. Als ich in der dritten Klasse in der Bibelschule war, da kam dann ein Neuer, also ich kam in die dritte, er kam in die erste. Es war eine sehr kuriose Gestalt. Er hat in seinem früheren Leben mit Koks gedealt, ist dann zum Glauben gekommen, hat das dann alles bleiben gelassen. Und er hatte so eine Eigenart. Wenn ich dem irgendwas versucht habe zu erzählen, irgendwas Lehrmäßiges, Wolfgang, der ist mir fast auf den Keks gegangen, hat immer eine Frage gestellt, wo steht es in der Schrift? Okay, ich habe jetzt die Bibelstelle nicht. Wo steht es in der Schrift? Der hat mich hier in Wahnsinn getrieben mit der Frage, wo steht es in der Schrift? Ja, aber das war die richtige Einstellung. Wo steht es in der Schrift? Als ich dann vor 13 Jahren meine heutige Frau kennenlernte, da taten wir das, was Christen tun, bevor sie sich in eine dauerhafte Bindung hineinbegeben. Sie checken sich gegenseitig ab, ja, stimmen so die geistlichen Eckdaten. Also gläubig war ich, ich auch, ja, sie auch. Das war mir dann schon klar, ja, aber wo steht sie denn lehrmäßig und so? Und dann gab es dann doch den einen oder anderen Unterschied. Jetzt nicht bei, also wir waren beide an Jesus Christus gläubig, aber es gibt ja so Fragen, da kommen Gläubige zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und so schrieben wir und telefonierten wir hin und her. Und ich kann mich erinnern, dass immer dann, wenn ich irgendeine Meinung zu einem biblischen Thema äußerte, meine liebe Sandra dann sagte, das muss ich erst prüfen. Das muss ich erst im Wort prüfen. Wow. Toll. Das macht sie immer noch. Also den Satz sagt sie nicht mehr so oft, aber sie hat inzwischen die Formulierung geändert. Zeig es mir in der Bibel, dann glaube ich es. Ja. Diese Leute in Beröa waren bereit, lange gehegte und gepflegte Auffassungen über Bord zu werfen, wenn sie in der Schrift gute Gründe gezeigt bekamen, das zu tun. Und ich befürchte, dass es um die Fähigkeit vieler Christen, alles in der Schrift zu prüfen, ziemlich schlecht bestellt ist. Lasst mich euch mal zwei wirklich erdachte Beispiele. Ich habe es also wirklich frei erdacht. Raussuchen. Da haben wir Rosi, eine junge Gläubige. Sie ist manchmal verantwortlich für ihren Mädchen- oder junge Frauenhauskreis. Da soll sie eine Andacht halten oder sucht sie ein bisschen Material. Also geht sie, was man halt so normalerweise dann tut, man geht in den christlichen Buchladen. Dann holt man ein Buch dort, bezahlt es möglichst auch, nimmt es mit nach Hause. Und ja, dann soll sie eine Andacht machen über Matthäus 22, Vers 39, ne, das Doppelgebot der Liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, steht da auch. Und der Autor sagt in diesem Buch, dass viele Menschen deshalb darin versagen, ihren Nächsten zu lieben wie sich selbst, weil sie noch nicht einmal gelernt haben, sich selbst überhaupt zu lieben. Rosi denkt, oh, das ist ja mal eine neue Erkenntnis. So habe ich es noch gar nicht gelesen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und dann muss ich ja erst mal mich selbst überhaupt lieben, damit ich das überhaupt machen kann. Ja, und außerdem gibt es ja ein gutes Gefühl. Ich muss mich einfach mehr lieben, ich liebe mich nicht genug. Wie viele zwischenmenschliche Probleme entstehen in meinen Beziehungen dadurch, dass ich mich nicht zuerst selbst liebe? Das fühlt sich so richtig an. Was hat Rosi nicht gemacht? Sie hat die Aussage nicht am Rest der Schrift geprüft. Ist das wirklich etwas, das eine biblische Lehre ist? Es tut mir gut. Das ist oftmals so der Grund, warum wir etwas gerne übernehmen. Es tut mir gut, es hört sich gut an. Hätte sie es geprüft, wäre sie zu anderen Ergebnissen gekommen. Wenn wir aufhören, irgendwelche Behauptungen an dem zu überprüfen, was die Schrift in ihrem Kontext sagt, dann geben wir jegliches Unterscheidungsvermögen, Urteilsvermögen auf. Ein zweites Beispiel, da ist Herbert. 50 Jahre alt, seit 30 Jahren Christ. Er liest seine Bibel regelmäßig. Eines Morgens kommt er an eine Stelle im Galaterbrief, die ihn ins Grübeln bringt. Sollte diese Stelle etwas sagen über mein Gemeindeverständnis, das ich haben sollte? Sollte diese Stelle vielleicht dem widersprechen, was ich bis jetzt geglaubt habe? 25 Jahre lang oder fast 30 Jahre lang habe ich das so geglaubt. Wohlgemerkt, es geht um keine Frage, die das Heil direkt berührt. Die Rettung ist nicht davon abhängig. Aber was tut Herbert? Nun, er sucht so lange in diversen Bibelkommentaren. Google ist ein Freund, da findet man eine Menge. Bis er einen Ausleger gefunden hat, der das sagt, was Herbert auch glaubt. Und der ist auch noch schlauer und belesener als er selbst. Also hat er jemanden gefunden, der schlauer und belesener und gebildeter ist als er selbst? Und dann kann man das so lassen. Dann muss man es nicht weiter überprüfen. Also es gibt die Meinung, die ich habe. Es gibt auch andere, die lasse ich so stehen. Dann muss ich da nichts weiter was prüfen. Was er dabei vielleicht nicht bemerkt ist, dass die Aussage dieses Kommentators, die er für sich als Stütze nimmt, dass das keine Grundlage in der Grammatik hat, im Kontext und so weiter, sondern dass der auch nur einfach das sagt, was er gerne sagen möchte, weil er es glauben möchte. Sowas tun leider auch Kommentatoren gerne und Bibelausleger. Aber Herbert ist fein raus. Allein die Tatsache, dass es Ausleger gibt, die schlauer und belesener sind als er selbst und seine Meinung vertreten, reicht ihm aus, keine weiteren Fragen mehr zu stellen. Ich muss sagen, ich habe es auch schon so gemacht. Weil es besteht ja die Gefahr, dass Gottes Wort einem ein Loch in sein Denksystem reinhaut. Und das möchte man nicht. Weil wenn du in einem geschlossenen System, wo alles in sich logisch ist, ein Loch hast, dann ist es wie beim Wollpullover vielleicht. Ne? Da guckt ein Faden raus, ich ziehe mal und ziehe und ziehe und am Schluss ist der ganze Ärmel weg. Das will ich ja nicht. Mir geht es ja in dem warmen Pullover gut. Und doch möchte Gott, dass wir an der Schrift prüfen, dass wir denken, dass wir nicht nur übernehmen von anderen, dass wir schauen, was sagt das im Kontext des Textabschnittes, des ganzen Buches, der ganzen Bibel. Das möchte er von uns. Und ja, das kann jeder. Das kann jeder. Auch wenn wir nicht so gut, sorry Jens, dass ich keine aktuellen Beispiele habe, weil ich kenne die neuen nicht. Wenn du nicht so gut Fußball spielen kannst wie Pierre-Lied Barsky und Paul Breitner, ich weiß nicht, ob die da was spielen, keine Ahnung, das heißt doch nicht, dass du nie aufs Feld darfst. Du würdest es trotzdem, na gut, ich nicht, aber ja, du tust es trotzdem. Bei anderen Sachen haben wir diese Ausrede nie, nur weil ich nicht so gut bin wie der und der, mache ich es nicht. Doch, jeder soll es tun. Also nicht Fußball spielen, sondern an der Schrift prüfen. Ja. Und dann gibt es noch eine andere Variante davon. Wozu brauche ich denn, es gibt Leute, die dann noch nicht mal sehen, dass sie überhaupt ein theologisches Gedankengebäude im Kopf haben. Das ist dann eigentlich noch hartnäckiger als die Leute, die wissen, dass sie es haben, die es aufrechterhalten wollen. Es gibt Leute, die wissen auch nicht mal, dass sie eins haben. Die sagen, nur meine Bibel, ich und der Heilige Geist, wir sind ein tolles Team. Wir machen das alles unter uns aus, im stillen Kämmerlein. Egal, was Menschen, die auch den Heiligen Geist hatten, über 2000 Jahre Kirchengeschichte hinweg gesagt haben, wir machen es unter uns aus, wir drei, im stillen Kämmerlein. Der Heilige Geist schließt mir allein alles auf. Nun, alles andere ignoriere ich einfach. Das sind nur Menschenmeinungen. Ja, aber das, was ich habe, ist vielleicht auch eine. Und das ist nicht allein die Schrift, sondern das ist ich allein mit der Schrift. So hat Gott sich das nicht gedacht. Es ist ein ganz großer Unterschied, der in den Sprüchen Salomos den Weisen oder Verständigen von dem Narren unterscheidet. nämlich ist es das, was in Sprüche 12, Vers 15 steht, unter anderem. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Und das kann auch ruhig geschriebener Rat sein von vergangenen Jahrhunderten. Und das kann auch der Rat von anderen Gläubigen in der Gemeinde sein. Lasst uns bereit sein, alles, jede Lehre, jede Erfahrung, jede Verkündigung einfach am Wort Gottes zu prüfen. Und lass es zu, dass dir das Wort auch Löcher in dein sorgfältig aufgebautes Glaubenssystem reinhaut. Weil das sind vielleicht die Löcher, wo das Licht Gottes durch kann. Lass es zu, dass dieses Licht Gottes dein Denken erneuert. Jetzt erlaubt mir noch zum Schluss bitte eine Anwendung zu machen für die Schwestern unter uns. Ich habe mir überlegt, ob ich das tun soll, aber ich denke, es könnte hilfreich sein. Es gibt zwei Verse in 1. Timotheus 2, 11 bis 12, in denen Paulus sagt, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Je nachdem, wie du gemeindlich geprägt bist, wird die Betonung auf eine von zwei Aussagen gelegt. Man kann diesen Text unterschiedlich lesen. Man kann lesen, eine Frau soll in der Stille lernen. Oder, in einer anderen gemeindlichen Prägung, die Frau soll in der Stille lernen. Merkt ihr den Unterschied? Betonung, Stille. Du. Das andere wird nicht betont. Ja, aber sie soll auch lernen. Man erwartet von Schwestern manchmal nur, fälschlicherweise, in unseren Kreisen ist es leider manchmal so, dass traditionell eher die Stille betont wird, möchte ich hinzufügen. Von den Schwestern wird manchmal fälschlicherweise erwartet, dass sie im Prinzip zur Schrift nur diesen, was soll man sagen, diesen andächtigen Zugang hat. Oh, die Verheißung, ja, das hat mir über diese Woche hinweg geholfen und so. Ja, dass man das, so das erbauliche Andächtige, dass sie das aus der Schrift rausziehen können. Aber nicht ein Verständnis für die großen Lehren, wie die zusammenhängen. Und das ist falsch. Das ist falsch. Auch Frauen haben, ich hoffe, ich renne bei euch offene Türen ein, die Kapazität, manchmal mehr als Männer oder ihre Männer, systematische Lehre, Auslegung, lehrmäßiges Verständnis zu erfassen, zu verstehen. Liebe Freunde, das ist nicht biblisch, wenn wir diese Erwartung nur haben, oh ja, die sollen sich nur ein bisschen das Herz trösten lassen. Nein. Wir lesen in Apostelgeschichte 18, also ein Kapitel nach dem, wo wir gerade sind, Apostelgeschichte 18, 24 bis 26 von einer Schwester, die mit ihrem Mann zusammen sehr wohl die Fähigkeit hatte, am Maßstab der Schrift Falsches zu erkennen und wieder zusammen mit ihrem Mann zu korrigieren. Wir lesen dort, aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist, er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila, das ist der Mann, und Priscilla, das ist die Frau, ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Das entscheidende Wort ist hier das Verb, Plural. Sie legten aus. Nicht nur der Mann, Dazu musste Priscilla noch nicht mal auf die Kanzel. Aber sie hat mit ihrem Mann zusammen das Wort ihm ausgelegt. Sie hat ein lehrmäßiges Verständnis gehabt. Ihr Schwestern, lasst euch ermutigen, die Bibel nicht nur in diesem andächtigen Stil zu lesen. So, wie kann ich diese Woche überleben mit irgendeiner Verheißung? Das ist sicher wertvoll, aber es ist mehr als das. Gott möchte, dass ihr die großen Lehren der Schrift lernt und versteht. Und das ist wirkliche Erbauung. Das ist nicht graue Theorie. Lasst euch davon nicht abhalten und nicht entmutigen. Setzt euch auseinander. Gott hat allen Menschen einen Verstand gegeben. Gleichermaßen. Und mit diesem Verstand im Übrigen lösen viele von euch jeden Tag hochkomplexe, intellektuell sehr anspruchsvolle Probleme. Warum sollten wir dann einen Gang runterschalten, wenn es in den geistlichen Bereich geht? Oder mehrere Gänge? Er hat euch dieselbe Bibel gegeben. Er hat euch denselben Heiligen Geist gegeben. Und das ist genügend Grund für Männlein und Weiblein, diesen Muskel zu trainieren, den an der Schrift prüfen, ob es sich so verhalte, Muskel. Echtes geistliches Wachstum geschieht nur, wenn wir das tun. Und dann gewinnt das Wort Gottes Raum in unserer Gemeinde. Mehr Raum, als es jetzt schon hat. Lasst uns noch zum Schluss beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, hab du Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass alles in deinem Wort wirklich uns gegeben ist, damit wir daran wachsen, damit wir ermahnt werden, auferbaut werden, überführt werden. Hab du Dank, dass du uns einen Verstand gegeben hast und dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns erleuchtet, damit wir das auch wirklich können. Ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Wort in dieser Gemeinde noch viel mehr Raum einnimmst. Hilf du uns, dass wir dein Wort wirklich lieber haben als alles andere in unserem Leben. Dass es unsere höchste Priorität wird. Hilf du uns dazu, denn wir neigen überhaupt nicht dazu. Unser Herz zieht immer in eine andere Richtung. Aber hilf, dass wir wirklich auf dich uns ausrichten und auf dein Wort. Du kannst es schenken. Und darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.